Wenn du dich für die Themen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung interessierst, dann bleib jetzt dran. Ich habe mir Antonia eingeladen und Antonia ist ESG-Managerin, steht für Environmental Social Governance. Und ich spreche mit Antonia über ihr spannendes Berufsfeld, was recht neu ist, was es noch nicht so häufig gibt, aber was sehr im Kommen ist. Und ich frage Antonia, wozu braucht man das im Unternehmen? Was ist die Aufgabe? Wie sieht ihr Arbeitsalltag aus? Welche Eigenschaften und Fähigkeiten darfst du dafür mitbringen? Welche Herausforderungen gibt es da? Wie kannst du da vor allen Dingen auch als QuereinsteigerIn auch reinkommen? Und was du verdienen kannst. Also, wenn dich das Thema interessiert, dann bleib jetzt dran, denn es ist ein wirklich tolles Gespräch mit der Antonia geworden, aus dem du jede Menge mitnehmen kannst. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ich habe mir heute wieder eine Interviewgästin eingeladen, und zwar die liebe Antonia. Herzlich willkommen, liebe Antonia.
Hallo und danke, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total, dass du da bist, Antonia. Wir haben heute ja auch ein echt spannendes Thema vor uns, nämlich das Thema ESG, Klammer auf, CSR, es liegt ja sehr nah beieinander, das Ganze. Und genau, hol uns doch überhaupt erstmal rein, was ist denn das überhaupt so? Das ist ja jetzt so ein bisschen, es ist ja komplett neu, dieses Berufsfeld. Und ich glaube, vielen Menschen sagt das überhaupt nichts. Und da würde ich ganz gerne erstmal damit starten, so was ist denn das überhaupt?
Ja.
So, was umfasst das?
Ich würde dann erstmal ganz klassisch damit anfangen zu definieren. Wenn ich das jetzt Freunden erzähle, ich bin ESG-Manager, dann sind da nämlich auch immer erstmal viele, viele Fragezeichen oder irgendwas mit Nachhaltigkeit ist dann so das, was die Leute kennen. Genau, ESG steht für Environmental, Social and Governance. Also zu Deutsch ist das dann Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, weil ich Unternehmensführung immer so ein bisschen von der Übersetzung, weiß man auch nicht so ganz genau, was man darunter verstehen darf. Ja, ich würde sonst einfach.
Also es ist nicht das Management.
Genau,
ne?
Genau. Das ist nämlich schon immer das, wo es so, finde ich, von der Abgrenzung schwierig ist, sondern es ist eher die Regulatorik, die dann die Bereiche betrifft und Themen wie Ethik oder Transparenz, genau, in der Unternehmensführung im weiteren Sinne. Genau, Umwelt, da können sich, glaube ich, die meisten was drunter vorstellen. Da geht es so um alle internen Faktoren des Unternehmens, die Nachhaltigkeit und Umwelt betreffen. Können Sachen sein wie Ressourcenverbrauch, Abfallmanagement, Klimaschutzmaßnahmen, Emissionen, Fußabdruck, was man da, glaube ich, schon so sehr geläufig kennt. Soziales ist, glaube ich, auch noch recht selbsterklärend. Das umfasst so die gesamte Verantwortung des Unternehmens, eigentlich allen internen und externen Stakeholdern, würde ich sagen. Also da sind genauso Mitarbeiter, Lieferanten betroffen, wie eben dann auch die Gesellschaft an sich. Genau. Und Governance hatten wir ja gerade eben schon kurz, da ja am ehesten Praktiken, Richtlinien, Regulatorik, Ethik, ja, genau, das sind so die ESG-Themen. Ich glaube, du hattest CSR ja gerade auch schon kurz angesprochen. Das ist immer, finde ich, gar nicht so einfach, die Unterscheidung da zu machen. Tatsächlich bei uns im Unternehmen ist die letzten Jahre auch alles unter CSR gelaufen, also Corporate Social Responsibility, und ist dann jetzt so mit dem Markt, wo ESG irgendwie immer mehr Relevanz gewonnen hat, also der Begriff, ist das auch bei uns so ein bisschen geschiftet. Also ich glaube, es ist einfach noch so ein bisschen umfassender und weitergeführt als Corporate Social Responsibility. Also gerade auch jetzt mit der Governance, mit den ganzen Ethikthemen, ich würde es fast wie so eine Art Weiterführung von CSR bezeichnen. Aber das mit den Begriffen erlebe ich im Alltag auch noch oft, dass das irgendwie ein bisschen gemischt wird oder dass die einen nennen so, die anderen nennen so. Aber im weiteren Sinne ist es alles Nachhaltigkeit und Soziales.
Okay, also ist sehr nah beieinander, ne? Ich nehme mal an, dass wenn man dann vielleicht auch sucht, so in Jobbörsen oder sowas, dass man vielleicht beide Begrifflichkeiten auch eingeben kann und dann je nach Unternehmen, wie die das gerade auslegen,
wahrscheinlich dann, ne? Ja. Genau. Genau, ich würde auch sagen, ESG und CSR ist so das Gängigste. Teilweise läuft es dann aber auch unter Sustainability Manager. Also so von dem Titel her ist das noch gar nicht so einfach und so festgelegt, wie aber auch viele Bereiche generell, würde ich sagen, bei ESG, wo es noch gar nicht so viele Best Practices oder wirklich konkrete Bezeichnungen für die Themen gibt. Das ist, glaube ich, aktuell alles noch so ein bisschen am Kommen.
Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, wozu braucht man denn das? Was ist denn die Aufgabe im Unternehmen? Was soll das?
Ja, wird man auch immer mal wieder mit konfrontiert, so nach dem Motto, man macht ja da nur irgendwie so schöne, weiß nicht, Umwelt- und Sozialtage oder geht ein bisschen Müll sammeln, aber es ist tatsächlich mittlerweile echt, echt mehr. Also ich würde sagen, zum einen generell Nachhaltigkeit und Verantwortung. Ich glaube, wir alle kriegen das mit Fridays for Future und Klimawandel, dass da auch auf uns als Unternehmen echt eine Verantwortung zukommt oder wir eine Verantwortung haben, da aktiv zu werden und unsere Klimaziele zu stecken und Emissionen anzugucken. Genauso sind es aber auch regulatorische Anforderungen, die aktuell sowohl EU-weit, aber auch hier in Deutschland echt zunehmen. Mit jedem Jahr kommt da mehr, was die Unternehmen berichten sollen. Das ist ein Riesenthema, was sie umsetzen sollen. Gesetze, wie jetzt zum Beispiel Lieferkettengesetz, ist, was uns aktuell sehr umtreibt, wo auch soziale Standards etabliert werden. Ich würde sagen, das ist von beiden Seiten. Also einmal so die Verantwortung, die eben auch von der Gesellschaft erwartet wird, die man im besten Fall auch übernehmen möchte als Unternehmen und genauso aber auch regulatorische Anforderungen, die einfach immer höher werden. Risiken durch Klimawandel, die zu beachten sind. Also da sind echt viele Felder, würde ich sagen, die es wichtig machen, dass die Unternehmen die Themen angehen und tatsächlich jetzt auch mittlerweile immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen, die da jetzt auch aktiv werden, die ja die letzten Jahre da, glaube ich, noch nicht so das Augenmerk drauf hatten.
Ja, ja. Okay, das hört sich erstmal für mich total spannend an. So, was machst du denn da? Was sind dann da deine Aufgaben? Wie sieht das genau aus? So, wie muss ich mir so deinen Arbeitsalltag vorstellen?
Finde ich gar nicht so einfach, tatsächlich das jetzt so kurz runterzubrechen, da es tatsächlich echt irgendwie vielseitig ist. Also jeder Tag sieht so ein bisschen anders aus, je nachdem, welche Themen man gerade hat. Ich glaube auch tatsächlich, dass das noch so ein Thema ist, was auch in den Unternehmen sehr unterschiedlich ausgelegt ist. Also auch je nachdem, wie die von regulatorischen Anforderungen betroffen sind oder auch nicht. Also ich merke das auch mit meinen Kollegen, dass da teilweise wirklich große Unterschiede sind, ob auch das ganze Berufsfeld eher zum Beispiel Marketing angesiedelt ist, dass das dann wirklich eher so für die Mitarbeiter, Stakeholder, Aktionen, Volunteering, Spenden, Aktionen sind, die natürlich wichtig sind, aber genauso kann das Ganze auch eher so in der Bereich Risk, Compliance, Regulatorik angesiedelt sein. Also ich sehe da selber noch einen großen Shift. Bei mir persönlich ist es tatsächlich beides. Also beides, was so ein bisschen abgedeckt wird. Also das geht dann von der Strategieentwicklung, also Entwicklung einer ESG-Strategie, Setzen von Klimazielen, Setzen von sozialen Zielen, die man erreichen möchte, bis über die ganze Umsetzung dieser Einbeziehung aller Stakeholder. Also wir versuchen, die Mitarbeiter mit ins Boot zu nehmen, genauso unsere Lieferanten, Supplier, dass die von unserer ESG-Strategie wissen, dass wir prüfen, dass das alles stimmig ist, dass wir da nicht mit Kunden zusammenarbeiten oder Lieferanten, wo man halt weiß, okay, das die auf Nachhaltigkeit halt, ich sag mal, unseren Anforderungen nicht gerecht werden. Es ist sehr viel auch mit Daten zusammenhängend, also sehr viel Berichtswesen mittlerweile tatsächlich auch. Also wir haben jetzt die neue CSRD, das ist eine Nachhaltigkeitsberichterstattungsdirektive, wo nochmal ein riesengroßer Mehraufwand ist, die Daten zu beschaffen und auch eine gute Datenqualität sicherzustellen. Also das geht da um die gesamten internen Verbräuche vom Unternehmen, aber genauso auch unsere Lieferkette, die Supplier, was da anfällt. Projektmanagement, würde ich sagen, auf jeden Fall ist viel. Wir haben immer Projekte, um eben unsere Ziele zu erreichen, verschiedene Maßnahmen im Unternehmen, aber auch darüber hinaus, die wir eben, wie gesagt, dann auch mit Suppliern oder Lieferanten starten. Ja, und dann natürlich auch innerhalb des Unternehmens viel so mit den Mitarbeitern Zusammenarbeit, Schnittstelle für viele Themen. Genau. Es ist jetzt schwierig, ich weiß nicht, ob du noch konkretere Tätigkeiten hören möchtest, aber das sind so die Bereiche, würde ich sagen, die man eigentlich soweit abdeckt oder zumindest die bei mir jetzt aktuell anfallen.
Also ich höre raus, zum einen ist es die zwischenmenschliche Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Stakeholdern. Das heißt, du brauchst viel wahrscheinlich lenkende, koordinative, kommunikative Fähigkeiten, nehme ich mal an. Ne? Und auf der anderen Seite aber auch so diese analytischen Fähigkeiten höre ich auch raus, sowas wie Datenmengen damit zu jonglieren, die zu verstehen, die richtig einzuordnen, das Berichtswesen aufzubereiten. Ist das richtig? Sind das so die zwei sag ich mal, Skill-Bereiche, die das abdeckt? Oder würdest du sagen, braucht man noch weitere Bereiche?
Passt eigentlich schon ganz gut. Also ich finde, das hört sich jetzt schon wieder so sehr theoretisch an, so Daten und Kommunikation. Das ist natürlich trotzdem eine sehr sinnstiftende Arbeit, was mir persönlich auch viel Spaß macht. Also man ist halt, wie du schon sagst, mit vielen verschiedenen Stakeholdern im Kontakt. Also das genieße ich total. Man hat im Unternehmen, also ich glaube wirklich in jedem Bereich, und wir sind ein relativ großes Unternehmen, in jedem Bereich kennt man so seine Ansprechpartner und arbeitet mit vielen verschiedenen Gruppen und Themen zusammen. Das finde ich total schön. Aber natürlich auch nach außen hat man mit den Lieferanten, aber auch zum Beispiel mit NGOs oder Spendenzielen zu tun, dass man da wirklich ein abwechslungsreiches Umfeld hat, mit dem man in Kontakt ist. Genau, und auch mit den Daten ist es ja auch, das erhebe ich ja nicht alles alleine. Also auch da ist es viel, viel Kommunikation im Unternehmen, viele Schnittstellen. Ja, aber das kann man, glaube ich, schon so als die zwei Bereiche und eben dann noch Projekte, die natürlich dazukommen, wo man sich dann anhand der Strategie irgendwie langhangelt und guckt, was man umsetzen möchte. Ja, das sind schon, glaube ich, so die zwei, drei Bereiche, die da am ehesten hervorzuheben
Spannend.
Sind.
Spannend. Also hört sich auf jeden Fall erstmal sehr, sehr sinnstiftend an, das Ganze. Und hört sich nach einem sehr abwechslungsreichen und auch ja spannenden Job einfach an. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich auch das, was einem Spaß macht, was wir jetzt gerade so genannt haben, ist bestimmt auch gleichzeitig, würde ich sagen, die Herausforderung, die ich zumindest im Alltag so am meisten habe. Ja, dass man so auch die Balance zwischen einerseits wirtschaftlichem Interesse, aber auch Nachhaltigkeit oder nachhaltigen Zielen dann findet. Und klar ist das dann natürlich auch die Abstimmung mit der Geschäftsführung, die da irgendwie sich auch drauf einlassen muss und die das auch, die das auch möchte, dass man natürlich die nachhaltigen Ziele verfolgt. Andererseits gehe ich jetzt mal davon aus, wenn man dann auch einen Nachhaltigkeitsmanager sucht oder einen ESG-Manager, dass dann hoffentlich die Bereitschaft da eventuell dann eben auch Ressourcen frei zu machen, um eben diese Ziele zu erreichen, da ist. Und gleichzeitig ist es, ich weiß nicht, Change Management ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, aber es ist ja schon so, dass in den meisten Unternehmen die Mitarbeiter irgendwie die Schreibtische auch voll haben. Und wenn man dann noch ankommt und sagt, ey, hier bräuchte ich dich jetzt aber mal oder brauche ich mal irgendwen aus deinem Team, weil wir hier irgendwie Nachhaltigkeitskennzahlen erheben müssen oder hier haben wir ein Projekt zum Abfallmanagement, wo ich irgendwie aus jedem Bereich mal ein bisschen Input brauche, dann ist das manchmal auch gar nicht so einfach, dass man dann stößt man auch nicht immer auf offene Arme und sagen, ach ja, klar, hier kannst du Person X haben, kriegst einen Tag die Woche und ihr könnt daran arbeiten. Also das ist auch immer so ein bisschen, ich glaube, das ist halt diese Kommunikation und dass man dann auch so seinen Ansprechpartner kennt und sich da so ganz gut durcharbeitet. Weil manchmal, wie gesagt, ist das auch nicht in jedem Bereich so, wenn die da in ihrer Arbeit drin sind und auch vielleicht die Person selber persönlich gar nicht so den Need erkennt, dass da irgendwie was gemacht werden muss, ist das gerade so mit Ressourcen manchmal nicht ganz einfach. Aber ja, bislang eigentlich mit bisschen Motivation und Input immer alles.
Ja, klar. Also da höre ich schon auch noch eine weitere Fähigkeit, die es da braucht, so ein bisschen raus, also sowas wie Konfliktfähigkeit, ne, dass du so, sag ich mal, in Tüdelchen so als Störenfried vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wahrgenommen wirst, so nach dem Motto, ach Mann, jetzt will sie die Zahlen von mir. Ist ja wahrscheinlich nicht die erste Aufgabe dann immer von den jeweiligen Abteilungen, ne? Das braucht es, glaube ich, auch, ne? Also dass man schon.
Ja, total. Ich glaube, eigentlich jeder, der so ein bisschen kommunikationsfähig ist und auch gerne mit anderen Leuten zusammenarbeitet und da auch nicht irgendwie wegscheut, dass man da halt vielleicht auch mal nochmal ein zweites Mal anklopfen muss, ist das auch alles machbar. Und ich persönlich finde das total schön, dass man mit so vielen verschiedenen Leuten im Unternehmen auch arbeitet, weil ich glaube, sonst hätte ich jetzt zum Beispiel mit den Risk-Kollegen in anderen Jobs nicht so viel zu tun oder andere, die vielleicht eher in dem Bereich arbeiten, dann mit den Marketing- oder HR-Kollegen. Und es ist ja mittlerweile wirklich ein Thema, das eigentlich in alle Bereiche des Unternehmens irgendwie streut und das finde ich persönlich total schön. Aber ich glaube auch so ein bisschen Engagement und Leidenschaft für das Thema braucht es dann auch, um das eben auch so ins Unternehmen zu tragen. Also gerade auch, wenn man dann die Mitarbeiter ein bisschen sensibilisieren will und so, gibt's immer welche, die dann sagen, oh, das Nachhaltigkeit schon wieder ist in der Presse überall und weiß nicht, Klima und so, dann sind die schon so ein bisschen negativ behaftet damit, aber genauso gibt's welche, die da auch total für brennen oder die Mitte, die das einfach gut findet, auch dass das Unternehmen was macht. Also ich glaube, auch in Zukunft wird das auch ein Wettbewerbsvorteil sein oder zumindest auch im Recruiting ein Vorteil sein, wenn man da gut aufgestellt ist, weil einfach auch viele Mitarbeiter das schätzen. dass das Unternehmen sich eben engagiert und da seine Verantwortung auch ernst
total.
nimmt.
Total. Also ich arbeite mit so vielen Menschen, denen Nachhaltigkeit einfach ein wichtiges Anliegen auch ist. Was ich da ganz oft höre, das ist so die Frage, woran erkenne ich denn eigentlich, dass das Unternehmen nachhaltig ist? So, ne? Hast du da eine Idee dazu? Also kannst du das sagen? Woran kann ich als Außenstehende, als Bewerberin vielleicht erkennen, ob dieses Unternehmen tatsächlich, ich sag mal, nicht nur Greenwashing betreibt, so, sondern tatsächlich auch wirklich was dafür tut?
Ist ein super spannendes Thema, das, glaube ich, die Branche auch umtreibt. Also ich war jetzt letzte Woche war ich 2 Tage auf einem Summit auch zum Thema Nachhaltigkeit und auch gerade das Greenwashing und Zertifikate und wie erkennt man das, war da auch ein super spannendes Thema, was viele Kollegen auch umgetrieben hat, weil einfach auch durch die Presse, dass man hört es ja immer wieder, dann gerade jetzt auch mit diesen ganzen Klimaprojekten, dann ich bin klimaneutral und dann kommt irgendwie der große Shitstorm, weil es dann irgendwie doch nicht so ist und die das einfach falsch labeln und falsch kommunizieren und dann trauen sich die Leute irgendwie, glaube ich, auf Dauer auch nicht mehr sich drauf zu verlassen, was dann da so reported wird. Nichtsdestotrotz ist es einfach auch aktuell alles noch so ein bisschen im Umbruch. Und ich würde auch sagen, so das Zertifikat oder das Best Practice, woran man jetzt da erkennen kann, das Unternehmen ist irgendwie nachhaltig am Handeln, ist einfach noch schwierig. Also ich glaube, was man auf jeden Fall gut machen kann, sofern das Unternehmen das hat, ist mal in das Berichtswesen reinzugucken. Also viele Unternehmen geben ja schon auch gesonderte Nachhaltigkeitsberichte raus oder haben zumindest so einen kombinierten Report, dann im Unternehmensberichten, Abteilung quasi oder ein Kapitel zu Nachhaltigkeit, das kann man sich bestimmt gut angucken. Mittlerweile gibt es ja auch zum Beispiel, was wir immer machen, ist das EcoVadis Rating. Das ist ein relativ großes, unabhängiges Ratingunternehmen, wo man wirklich einen umfassenden Fragebogen mit Beweisen zu Umwelt, Arbeits- und Menschenrechten, Ethik beantwortet und dann eine Medaille oder Zertifikat dazu bekommt. ISO-Normen gibt es im Management und nach Umweltmanagement-Normen. Wenn man Unternehmen sowas hat, ist das auch ein gutes Zeichen. Da gibt es mittlerweile schon recht vieles. Ist natürlich aber auch das eher was die großen Unternehmen eben schon haben, die dann da auch wirklich Mitarbeiter und Kapazitäten haben. Kleinere Unternehmen haben wahrscheinlich in dem Umfang halt auch noch nicht Reporting und Zertifizierung und so weiter aufgesetzt. Da reicht es vielleicht auch mal auf in LinkedIn, Website, Instagram, was auch immer die Unternehmen haben, zu gucken, ob da eventuell das Thema Nachhaltigkeit auch einfach schon mal thematisiert wird. Das ist ja für viele auch schon mal irgendwie so der erste Step in die richtige Richtung, dass es vielleicht auf der Website irgendwie eine Unterseite zu Nachhaltigkeit gibt oder dass kommuniziert wird, dass da Projekte laufen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist aktuell auch einfach noch ein bisschen schwierig, dass es da noch nicht so das Best Practice gibt, wo man sagt, okay, dann läuft's. Sondern dass jeder noch ein bisschen versucht, sich auch irgendwie durch diesen Dschungel an Regulatorik und Anforderungen sowohl von Kunden als auch Mitarbeitern und so weiter durchzuarbeiten.
Ja, naja, gut, das wird wahrscheinlich kommen, da bin ich mir ziemlich sicher so, ne? Aber genau, das ist ein guter Tipp, auch da mal in das Berichtswesen, zumindest bei den Großen reinzuschauen und zu gucken, so was gibt es da schon so.
Ja. Ne? Oder halt auch Website. Also viele haben auch echt tolle Internetauftritte schon, wo dann die Maßnahmen verlinkt sind, Ziele offengelegt sind. Was auch noch immer, was sie aber auch eher die größeren haben, es gibt auch SBTI heißt das, Science Based Target. Das ist so eine Initiative, wo sich Unternehmen zu diesem 1,5 Klimaziel verpflichten. Die haben zum Beispiel auf ihrer Website auch so eine Rubrik, wo man alle Unternehmen sehen kann, die sich dazu verpflichtet haben. Also da kann man theoretisch auch mal reingehen und einfach gucken, wenn man irgendwie sich bewirbt oder wenn man da Interesse hat für sein eigenes Unternehmen, ob man da sich verpflichtet hat, aber ist natürlich auch tendenziell eher was dann die etwas größeren Unternehmen dann
machen. So, jetzt finde ich das super spannend. Wie bist du denn dahin gekommen? Das ist ja ein neues Berufsfeld. So, hol uns da mal ein bisschen rein. So, was ist dein Werdegang gewesen?
Ja, ich habe tatsächlich auch relativ klassisch BWL im Bachelor und im Master hier auch in Hamburg studiert und hatte damit Nachhaltigkeit an sich, also außer jetzt mein persönliches Interesse, auch noch gar nicht so viel am Hut. Und bin dann über ein paar Zufälle während meiner Masterarbeit in einem Unternehmen gelandet, das schon eine Nachhaltigkeitsabteilung hatte, wo ich dann im Nachhaltigkeitsteam mitgearbeitet habe. Das war einfach so eine normale Stelle als Project Support, aber halt im Kontext zu Nachhaltigkeit. Und ich habe da tatsächlich dann so die Arbeit echt schätzen und lieben gelernt. Also wie ich sage, das ist einfach so anders sinnstiftende Arbeit, ich sag mal, als der klassische Schreibtischjob, den man macht, der natürlich irgendwie auch sinnstiftend fürs Unternehmen sein sollte. Aber ja, mir persönlich hat das einfach darüber hinaus noch echt was gegeben, dass ich gern zur Arbeit gegangen bin und am Ende des Tages gesagt habe, ey, heute haben wir wieder irgendwie coole, sinnvolle Dinge gemacht. So. Da war ich ein knappes Jahr und bin dann tatsächlich nochmal auf eine andere Position gewechselt. Da war ich dann, ich glaube, 1,5 Jahre am Ende Management Assistant, aber hatte auch in dem Unternehmen dann die Möglichkeit, schon zu 30% meiner Tätigkeit, die CSR-Themen damals noch so betitelt, zu verantworten, einfach weil es zu dem Zeitpunkt in dem Unternehmen auch noch keine volle FTE auf ESG oder CSR gab, aber es Themen auch schon so langsam immer wieder hochgekommen sind und ich sowieso das Interesse hatte und dann habe ich meine Chance da ergriffen und das immer so ein bisschen nebenbei noch weitergemacht. Und dann hatte ich Glück, dass das dann genauso 1,5 Jahre, nachdem ich auf der Position war, auch mit Einverständnis dann der GF, so mein nächster beruflicher Step anstand. Und gleichzeitig dann in dem Unternehmen auch jetzt, wo ich auch jetzt noch bin, halt der Need gesehen wurde, dass wir jetzt auf jeden Fall eine FTE für Nachhaltigkeit ESG einstellen möchten. Und ja, habe ich meine Chance ergriffen und gesagt, hier, ich habe die Themen ja eh schon mitgemacht. Ich hatte da total Interesse dran und das hat dann auch so geklappt. Ja, und das ist jetzt so die letzten 2 Jahre meine Position, dass ich bei uns die ganzen ESG-Themen aufgebaut habe und ja, nach wie vor sehr viel Spaß an der Arbeit habe. Auch wir hoffentlich unser Team jetzt zeitnah vergrößern, weil wir auch sehen, dass da immer mehr kommt. Genau, das tatsächlich dann also quasi auch so ein bisschen Quereinstieg, würde ich fast behaupten, weil in die Richtung was studiert oder Ausbildung gemacht habe ich auch nicht. Ich habe jetzt letztes Jahr noch eine Weiterbildung, würde ich sagen, zum Sustainability Manager gemacht, weil mir auch wichtig war, jetzt neben der Berufserfahrung darüber hinaus das auch nochmal so ein bisschen, ja, das Thema einfach zu vertiefen und da auch nochmal mich so fortzubilden. Also nicht nur, ich sag mal, Learning by Doing, auch wenn das auch gut klappt. Ja, sondern da auch gerade, was jetzt so die Regulatorik angeht und so, mich nochmal so ein bisschen
Ja,
fortzubilden.
okay, super spannend. Hast du denn, du sagst, okay, du kommst aus dem BWL-Bereich, hast dann auch nochmal, also bist da reingerutscht und hast dann nochmal eine einjährige, ist das eine Fortbildung oder ist das ein Studium gewesen, Sustainability Management?
Ja, also ich hatte auch viel geguckt. Es gibt ja auch eine super krasse Bandbreite an Kursen, Fortbildungen, Weiterbildungen. Vieles sind dann so Webinare, die irgendwie 2, 3 Wochen gehen oder ja, ein Kurs, den man macht. Das war jetzt tatsächlich so ein auf ein Jahr angelegt. Ich glaube, man kriegt sogar Credit Points dafür. Das war jetzt für mich nicht so ausschlaggebend, aber genau, auf ein Jahr angelegt mit mehreren Modulen und am Ende hat man auch so eine Abschlussarbeit dazu noch geschrieben. Also es ist so ein bisschen fundierter als jetzt wirklich nur so ein 2, 3 Wochen Kurs. Das war mir ganz wichtig, dass es jetzt so ein bisschen tiefgehender ist als jetzt so ein oberflächliches Webinar. Aber nichtsdestotrotz kann das ja auch schon helfen, so in das Thema mal reinzukommen oder wenn man konkrete Bereiche hat, wo man sagt, da will man sich nochmal fortbilden. Gerade zu dieser ganzen Regulatorik hilft das auch oft. Genau. Das hatte ich an der DAM gemacht. Deutsche Akademie für Management ist das, wenn ich jetzt hier nicht lüge. Das ist aber auch relativ neu noch da gewesen. Also der war, glaube ich, wir waren, glaube ich, die ersten oder zweiten Absolventen, die das darüber gemacht hatten.
Und also genau, Fortbildung gibt es eine ganze Menge, höre ich raus. Und wenn jemand jetzt aus einem völlig anderen Bereich kommt, du hast ja viele verschiedene, ich höre raus, du bist auf Kongressen oder Messen oder sowas. Austausch hast du ja wahrscheinlich mit anderen, die das auch machen. Kommen die alle aus dem BWL-Bereich oder haben die unterschiedliche Hintergründe? Also wie ist das mit dem Quereinstieg da?
Ja, also tatsächlich muss ich sagen, fast alle, wenn nicht wirklich viele der ESG-Manager, die ich auch kenne, sind eigentlich Quereinsteiger, einfach weil das noch so ein neues Berufsbild ist. Und das ist auch, wie du es gerade schon fast erzählt hast, kommen die aus allen Bereichen. Also viele Kandidaten aus Marketing, aus HR, aber auch Compliance, Risk, die dann den Step in die Richtung gemacht haben, auch viele, die vorher Richtung Innovation gearbeitet haben, die dann oder Strategie, die sich dann zum ESG-Manager weiterentwickelt haben. Ich glaube, es ist auch einfach so, dass aktuell die meisten Studiengänge, die halt wirklich auf Nachhaltigkeit abzielen, wo man das wirklich, ich sag mal, dann so im Studium lernt, sind noch Masterstudiengänge. Also ich glaube, das ist jetzt gerade so am Kommen, dass sich das auch so entwickelt, dass da auch mehr Bachelorstudiengänge sind oder auch überhaupt mehr Absolventen in die Richtung. Einfach weil es auch noch ein neues Berufsbild ist und vorher, glaube ich, auch der Bedarf einfach noch nicht so da war. Deshalb sind die, glaube ich, die meisten, die es jetzt schon wirklich arbeiten, eher so Learning by Doing oder halt Quereinsteiger. Wahrscheinlich wird sich das die nächsten Jahre auch nochmal so ein bisschen anders entwickeln, dass wenn das dann wirklich auch so mehrere Studiengänge gibt, dass man dann vielleicht auch bevorzugt jemanden nimmt, der das auch studiert hat. Allerdings ist das momentan, so was ich mitbekomme, schon noch auch schon, total
ne?
egal, sage ich jetzt mal so, was du studiert hast. Ja, solange, weil man halt auch in so vielen Bereichen unterwegs ist. Klar muss man sich dann ein bisschen fortbilden, was die Regulatorik und so angeht, aber ja, das ist meiner Meinung nach auch alles machbar. Also ich glaube, es ist eher so von den Fähigkeiten, dass man eben ja im Unternehmen da gut durchmanövriert mit den verschiedenen Abteilungen und ja, die Fähigkeiten so mitbringt, als dass man da jetzt irgendwas studiert hat. Und wie gesagt, Fortbildung gibt es echt viele. Ja, von daher ist es spannend. Also, aber die meisten, die ich kenne, kommen aus den verschiedensten Bereichen im Unternehmen und haben dann irgendwie auch so, sind da reingerutscht oder haben halt auch aus persönlichem Interesse, ähnlich wie bei mir auch, vorher schon die Tätigkeiten 50, 30, 50, 50, 70, 30 übernommen. Ist tatsächlich auch bei ganz vielen Unternehmen noch so, dass das gar keine volle FTE ist. Also, dass das eher, also keine volle Position quasi, sondern auch Leute sind, die zum Beispiel in HR arbeiten und dann das 30% noch mitmachen. Genau. Also, das ist so, was ich momentan mitkriege. Aber ich glaube, man hat wirklich gute Möglichkeiten da als Quereinsteiger.
Also am HR-Bereich, sagst du, ist es dann häufig angegliedert.
Ja, tatsächlich mehr Marketing auch häufig. Ich würd mich gar nicht festlegen wollen,
Nee,
ehrlich
ist nicht
gesagt. Also
drin.
ich glaube, es sind schon viele, die klassisch BWL studiert haben, die dann da auch weitermachen. Aber genauso auch Leute, die einfach lange im Unternehmen sind, sich für die Themen interessieren, vielleicht auch einfach eine Ausbildung im Unternehmen gemacht haben und dann in die Sparte reinrutschen. Ich glaube, da gibt es in der Hinsicht tatsächlich noch relativ wenige Anforderungen. Klar, wahrscheinlich nimmt man am liebsten jemanden, der schon auf der Position gearbeitet hat und da viel Erfahrung hat und die Regulatorik kennt, aber es gibt einfach noch nicht, glaube ich, so viele von uns und der Bedarf wird immer größer. Von daher
Das
hat man da, glaube
glaube
ich,
ich auch.
auch gute Möglichkeiten, ja, wenn man aus einem anderen Bereich kommt. Also da wären meine Tipps auch, glaube ich, echt einfach, vielleicht auch, wenn man in seinem aktuellen Job ist, schon mal gucken, ob es da irgendwie Themen gibt oder das mal ansprechen, ob man vielleicht auch einfache Projekte zu dem Thema übernehmen kann. Da sind eigentlich dann auch viele, wenn sich jemand proaktiv meldet, viele Unternehmen offen für. Ja, Weiterbildung, wie gesagt, gibt es echt viele, die man auch, also meine war auch komplett berufsbegleitend, das konnte man gut nebenbei machen. Ich glaube, da hat man auch viele Möglichkeiten, sich einfach sonst vielleicht auch schon neben seinem Job weiterzubilden und dass man schon so ein bisschen ja, Wissen in die Richtung hat. Also wir hatten auch in meiner Weiterbildung, die ich gemacht habe, haben wir uns auch ein bisschen vernetzt und da waren auch einige, die noch gar nicht auf dem Thema gearbeitet haben, aber halt geplant haben, so darüber zu wechseln und dann einfach schon mal die Fortbildung gemacht haben und sich gleichzeitig halt auch einfach viel vernetzt haben. Ich glaube, das ist auch noch ein gutes Thema, dass man sich ja vielleicht auf LinkedIn oder auf Messen und so, dass man sich da in dem Bereich gut vernetzen kann, weil so viele gibt es, glaube ich, von uns noch gar nicht und da helfen Tipps und Tricks oder vielleicht auch Kontakte bestimmt auch ein
Bestimmt.
Stück auch weiter.
Wir sind ja auch über
Ja.
LinkedIn zusammengekommen und ich habe ja auch
Genau, zum
gegoogelt oder
Beispiel, ja.
gesucht in LinkedIn, gegoogelt, sagt man immer, ne? Ich habe nach
Ja.
Menschen gesucht, die das machen, was du machst und da sind mir nicht so viele Vollzeitkräfte untergekommen
Genau.
und genau, so sind wir beide ja auch zusammengekommen,
Ja.
ne?
Ja. Ja, ein bisschen Thema ist bestimmt auch der Titel immer, weil das ist tatsächlich, also ich kenne das dann, der eine ESG, der andere CSR, der andere Sustainability, aber am Ende ist es ja doch relativ ähnlich, würde ich sagen, vom Berufsbild. Ja, aber ich glaube, da hat man noch gute Chancen als Quereinsteiger,
Ja,
wenn man
das
da
glaube
wirklich
ich
Interesse
auch.
dran hat.
Und wie du schon sagst, das ist ja auch ein wachsender Bereich. Was kann man dann ungefähr verdienen so? Hast du da eine Spanne für uns?
Ja, also ich würde sagen, es kann natürlich, wie wahrscheinlich in jedem Berufsbild, stark variieren. Natürlich abhängig irgendwie auch von Faktoren, ob man Berufserfahrung hat, wie groß ist das Unternehmen, die Branche. Aber ich würde sagen, so als Einsteiger kann man schon gut mit einem Jahresgehalt von 40, 50, 60.000 Euro rechnen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie viel Erfahrung man mitbringt. Ja, und dann, sobald man eben auch wirklich dann als Manager angestellt ist und Erfahrung hat und mit mehr Verantwortung, kann das dann ab 60.000 Euro auch wirklich, ich will nicht sagen offen, aber mit langjähriger Erfahrung und je nachdem, welche Branche das ist, ist das nach oben schon relativ offen, was man dann verdienen
Super.
kann.
Okay.
Ja.
Hast du noch einen Tipp für Menschen, die das interessiert hier? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre vielleicht noch wichtig oder was wir noch nicht angesprochen haben?
Ich glaube, so die grundsätzlichen Fähigkeiten, was ich einschätzen würde, hatten wir ja schon, aber ich glaube, sonst ist es auch einfach viel Engagement und ein bisschen proaktiv, sich da umzuschauen. Und ja, wie gesagt, also bei uns, jetzt, wenn ich nur mein Beispiel nehme, gab es das in dem Unternehmen ja zum Beispiel auch noch nicht als volle FTE. Also das ist einfach gerade viel im Umbruch und viel in der Entwicklung. Und wenn man da irgendwie gerade in seinem Unternehmen irgendwie auch proaktiv Interesse zeigt, kann man bestimmt zumindest neben seiner eigentlichen Tätigkeit, wenn es nur eine Projektgruppe ist, schon mal ein paar Tätigkeiten übernehmen und damit einsteigen. Und damit sammelt man dann ja auch schon Erfahrungen, die man vielleicht dann für den nächsten Job schon vorweisen kann, dann nebenbei noch ein bisschen vernetzen und sich fortbilden. Und dann hat man ja schon einiges vorzuweisen. Und so viel mehr, wie gesagt, dadurch, dass es jetzt ja noch nicht so viele Studiengänge gibt, ist man dann schon besser als jemand, der noch gar nichts in die Richtung gemacht hat. Ja, ich glaube, das ist einfach viel Engagement und ja, dass man halt
Absolut.
Lust darauf hat.
Ja.
Ich glaube, das ist so
ja,
das
glaube ich,
Ausschlaggebende.
Da bin ich total bei dir. Diese Motivation, das unterschätzen so viele, ne? Wie wichtig das Ganze ist, dass du intrinsisch das Ganze auch machen möchtest. Und,
genau, ja, dass man Lust drauf hat und Spaß dran hat und ja, ich glaube, den Rest kann man, wie gesagt, wenn man dann erstmal dran ist, sich auch schnell aneignen oder dann macht man halt wirklich mal hier oder da eine konkrete Fortbildung zu einem Thema, wo man sagt, okay, da muss man irgendwie noch mal ein bisschen nachsteuern. Ja, aber sonst ist es, glaube ich, am ehesten die Motivation, dass man da Lust drauf hat und halt auch nicht scheu ist, da auf Leute zuzugehen und sich reinzuarbeiten. Ja.
Ja, toll. Lieben Dank, Antonia. Wo findet man dich? Wahrscheinlich auf LinkedIn?
Ja, genau, LinkedIn. Genau, wenn da auch irgendwie noch Fragen sind oder so, gerne, gerne immer. Dauert vielleicht mal, antworte ich nicht direkt, aber Antwort kommt und immer gerne.
Ich verlinke das unten in den Shownotes. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in dein spannendes Berufsfeld. Da waren viele Informationen drin und richtig toll, deine ganzen Insights.
Schön.
Vielen Dank.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
So, wie hat dir die Folge mit der Antonia gefallen? Kanntest du das Berufsbild des ESG oder CSR-Managers, Managerin? Kanntest du das schon? Wusstest du, dass da was Neues entstanden ist und dass das durchaus auch spannend sein kann? Wenn du Unterstützung haben möchtest, weil du sagst, hey, ich würde auch wahnsinnig das Berufsfeld finden, was wirklich zu mir passt, zu meinen Werten passt, zu meinen Stärken passt, zu den Rahmenbedingungen, die ich mir wünsche, passt, dann mach doch sehr, sehr gerne mal mit mir ein Strategiegespräch aus und wir schauen uns deine Situation an und gucken, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Dafür findest du den Link auch in den Shownotes zum Strategiegespräch. Das ist erstmal kostenlos und unverbindlich. Und wie gesagt, wir gucken, ob eine Zusammenarbeit vielleicht für dich in Frage kommt. So, jetzt wünsche ich mir noch von dir, wenn du das noch nicht gemacht hast, ich höre es immer wieder, Mensch, Anja, der Podcast ist so super und der hilft mir so sehr weiter, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du dir jetzt mal diese Minute Zeit nimmst und mal in den Bewertungsteil reingehst. Das ist ganz einfach, bei Spotify findest du das unter Informationen, da kannst du einfach auf diese Sterne klicken und ich freue mich wahnsinnig darüber, einfach diese Unterstützung, dieses Feedback auch von dir zu bekommen. Du darfst die Folge auch sehr, sehr gern bewerten, mir eine Frage oder mir eine Nachricht schreiben, wobei Fragen, ich kann leider nicht auf Fragen direkt antworten. Also wenn ihr mir Fragen stellt, dann tut es mir total leid, aber leider ist da keine Antwortmöglichkeit vorgesehen, sonst würde ich da selbstverständlich drauf antworten. Aber natürlich darfst du mir auch ein Feedback da lassen. Hey, die Folge war super, weil oder die Folge hätte ich mir so und so gewünscht. Auch das ist natürlich vollkommen legitim. Also eine ehrliche Bewertung, eine ehrliche Rückmeldung freue ich mich immer wahnsinnig drüber. Und ja, in diesem Sinne mache ich jetzt hier den Sack zu. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Freue mich, wenn du nächsten Sonntag wieder reinschaltest. Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.